Die Radio Wissen 100. Der Podcast.
Wenn 9 von 10 Leuten sagen, tu das nicht und ich mach das doch, kann man das auch Trotz nennen. 9 von 10 Kindern machen das ja zwischen 1,5 und 3 Jahren ständig. Da ist ein Ausraster pro Tag in der Hochphase üblich. Das gehört dann aber auch zur Entwicklung dazu. Mit Wut umgehen und Regeln akzeptieren und Grenzen austesten. Später dreht sich das Ganze. Die allermeisten von uns sind völlig mainstreamig. Ein paar wenige, die bleiben widerständig. Und um die geht es heute. Wolfgang Schiller, du bist der Redakteur der Sendung und du hast sie auch geplant.
Genau, ich habe nach Geschichten von Menschen gesucht, die etwas tun oder getan haben, von dem alle erstmal sagen würden, das ist verrückt, das ist wahnsinnig, das ist unverantwortlich, das geht so nicht. Und das Erstaunliche ist, solche Menschen sind erstmal sehr faszinierend und auch oft sympathisch.
Aber die Geschichten von solchen Menschen, die haben ja auch immer eine wunderbare Fallhöhe. Wenn die nämlich mit ihrem merkwürdigen Sonderweg scheitern, dann können alle anderen sagen, hab ich dir doch gesagt, tu das nicht, jetzt hasse den Salat. Wenn sie es aber schaffen, dann können sie quasi Vernunft ganz neu interpretieren.
Genau, und das Erstaunliche ist, wenn man in diese Geschichten dann reingeht und sich die erzählen lässt, dann stellt man auf einmal fest, das ist vielleicht doch gar nicht so unvernünftig. Die können vielleicht irgendetwas, was jemand sonst nicht kann, und dann ist es vielleicht auch gar nicht mehr so wahnsinnig, ohne Sauerstoff 100 Meter tief zu tauchen und das trotzdem zu tun, obwohl jeder sagt, das ist lebensgefährlich.
Trotzdem.
D-Radio Wissen.
Ich bin Stefan Beuting, hallo. Wenn die Welt morgen von einem Braunkohlebagger umgewühlt wird, würde ich heute noch ein Haus bauen. Im Original wird da ein Baum gepflanzt, aber weil Olli, unser Protagonist in der Geschichte, so nah dran ist an dieser wunderbar optimistischen, aber auch etwas bekloppten Lebensweisheit, deshalb passt die Redewendung so gut auf ihn.
Gut, mir ging es im Prinzip darum, ich habe den Schriftzug Heimat nicht umsonst da drin stehen. Ich fahre regelmäßig am Wochenende, ich weiß ja nicht, viele Reisebusse vorbei, ne, dass das auch so ein bisschen ins Bewusstsein kommt, dass, hier, ne, dass das von Leuten halt die Heimat war. Ne.
Wo viele schon weg sind, weil sie dort gar keine Zukunft mehr sehen und manche hinfahren, um sich an der Zukunftslosigkeit satt zu sehen. Dort hat Olli ein Haus gebaut, trotzdem eben. Verena Specks-Ludwig ist hingefahren.
Ich fahre die A61 und kurz vor dem Kreuz Jackerath durchquere ich ein Rudel von Windkrafträdern. Absurd, wie sie mir zuwinken, als ob sie sagen wollen, hey, wir können auch Strom machen. Mir ist schon klar, dass 14 Windkrafträder nicht Millionen Tonnen Braunkohle ersetzen können. Die werden hier gleich hinter den Windrädern gefördert, im Braunkohlentagebau von Garzweiler. Der liegt auf der einen Seite der Autobahn, auf der anderen liegt noch das Dorf, in dem ich geboren bin. Immerrad.
Ausfahrt rechts nehmen. Danach an der Gabelung links halten.
Bis auf wenige 100 Meter hat sich das Loch schon herangefressen. Noch wird das Dorf scheinbar von der Autobahn beschützt. 2017, in 3 Jahren schon, soll Immerrad verschwinden. 1200 Menschen haben hier mal gewohnt. Eine Handvoll ist noch übrig. Die meisten sind schon lange umgesiedelt. 10 Kilometer weiter nach Immerrad neu. Ich habe hier in Immerrad nie gewohnt, bin aber in dem Krankenhaus, das es dort mal gab, auf die Welt gekommen. Gewohnt haben wir 20 Kilometer weiter. Das Schicksal des Dorfes habe ich eine Zeit lang aus sicherer Ferne verfolgt und dann aber aus den Augen verloren. Genau wie mein Schulfreund Olli. Der ist hier groß geworden.
Hallo.
Hi.
Schön, dich zu sehen.
Auch Olli wohnt schon lange nicht mehr hier. Wir besuchen seinen ältesten Kumpel Lars. Von dem hat er mir am Telefon erzählt. Lars wohnt noch in Immerrad, hat Olli gesagt. Wie, der wohnt noch dort, habe ich gefragt. Wie kann man denn da noch wohnen? Lars habe sich ein Haus dort gebaut, so vor 10 Jahren ungefähr, als die ersten Immerrader schon weggezogen sind. Das hat Olli mir erzählt. Und deswegen sitzen wir jetzt zu dritt hier auf der Terrasse, genau dieses freundlich hell geklinkerten, freistehenden Einfamilienhauses.
Olli ist weg.
Ja.
Und der Lars ist noch hier. Warum?
Du hast ja was Eigenes aufgebaut.
Ja, das stimmt.
Wie hast du denn damals reagiert, Olli, als du mitbekommen hast, dass Lars angefangen hat, hier ein Haus zu bauen?
Ich sag jetzt, klar habe ich gesagt, der ist behämmert. Der baut in einen sterbenden Ort. Und irgendwann habe ich dann gedacht, er macht das komplett richtig. So Verrückte sind nämlich genau erforderlich, um da zu zeigen, mit uns könnt ihr doch nicht machen, was ihr wollt. Klasse. Und als mein Vater hier noch geholfen hat, der war auch immer Feuer und Flamme. Ich muss erst noch zu Lars. Ich muss auch helfen. Ja, sonst kommt er gar nicht voran.
Naja, Papa hat mir gut geholfen.
Ja.
Obwohl ich dazu sagen muss, Olli, ich bin nicht davon ausgegangen, dass RWE kommt, also damals reinbauen. Ich habe gedacht, wir bleiben.
Richtig, da warst du auch felsenfest von überzeugt. Und wie gesagt,
der war immer schon bekloppt, der ist immer noch bekloppt. Und jetzt ne, steckt er da ein bisschen Kohle, was der hat, auch noch in ein Haus,
was nicht
in
aus,
einem sterbenden Ort.
Was nicht aus spekulativen Gründen gebaut worden ist, oder nicht 0815-Kacke, sag ich mal so. Mein Haus ist Stein auf Stein und vernünftig. Weil wie gesagt, ich habe gedacht, ich baue für die Ewigkeit, ne?
Von heute aus betrachtet klingt das, genau wie Olli sagt, total bekloppt. Hätte Lars es nicht damals schon besser wissen können? Die Ewigkeit, von der er spricht, die wird in spätestens 3 Jahren vorbei sein. Aber erst noch mal kurz zurück. Wie hat Lars das mit den spekulativen Gründen eigentlich gemeint?
Es gibt noch ganz viele oder einige Häuser hier in Immerath, die von Leuten dann gebaut worden sind.
Ich sag jetzt mal, die hingeschmückt sind.
Richtig, die günstig gebaut worden sind. Oder vielleicht sogar billigst gebaut worden sind, um nachher in den Verhandlungen den Profit draus zu machen.
Ich habe aus dem Grund hier nicht gebaut. Ich habe hier gebaut, weil es meine Heimat ist. Aber ich glaube, das kommt auch so ein bisschen zum Ausdruck und das ist meine Einstellung. Ich bin mit der ganzen Sache nicht konform. Ich kann auch nicht abschließen damit, noch nicht.
Die Sache verhält sich folgendermaßen. 1995 genehmigt das NRW-Umweltministerium den Braunkohlenplan für den Tagebau Garzweiler II. Dieser Plan legt die Größe und den zeitlichen Rahmen des Abbauvorhabens fest. Im gleichen Jahr legt der Tagebaubetreiber Rheinbraun einen Rahmenbetriebsplan vor, der die konkrete Umsetzung regelt. 5 Jahre später, im Jahr 2000, laufen gegen diesen Rahmenbetriebsplan noch einige Klagen. Unzählige sind aber bereits abgewiesen worden. 2000 ist auch das Jahr, in dem Lars sich sein Grundstück in Immerath gekauft und angefangen hat, sein Haus zu bauen. 2001 ist er eingezogen.
Aber als du das gebaut hast, wusstest du ja wahrscheinlich schon, dass du hier nicht wohnen bleiben
kannst. Das Thema stand ja immer im Raum, Rheinbraun kommen. Und dann kam der Bärbel Höhn, ich weiß ja nicht, wann die Trolle ihre schweren Worte da geträllert hat. Also mit ihr wird das nicht geben und so weiter dergleichen. Da haben sich natürlich viele, viele dran festgehalten, ich mich auch. Und ich habe gedacht, Immerath kommt nicht weg. Weißt du, damals habe ich Grün gewählt, ich Vollpfosten, mit Fähnchen in den Wind und dann unter Weser, damals Ministerpräsident Clement, dann schön die Fahne wieder eingeholt oder gedreht. Ne?
Ja. Die Grünen haben sich damals in Nordrhein-Westfalen nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Ihr vollmundiges Versprechen, Garzweiler II zu verhindern, scheiterte an der rot-grünen Koalition. Bräuchte man für Politikverdrossenheit eine Erlaubnis, wer würde sie Lars verweigern? Seinem Frust auf die Politik macht er auch gerne Luft. Lars mag plakative Statements. Er trägt auch ein T-Shirt, auf dem steht:
Heimatland, Immerath, 1144 bis 2017. Verraten und verkauft.
Fragezeichen.
Muss man aufpassen, ne?
Auf dem Briefkasten hat Lars einen Aufkleber, an den ich mich von früher erinnern kann. Von Menschen in Jahrhunderten erschaffen, Rheinbraun zerstört in Sekunden. Das Braunkohleunternehmen Rheinbraun fusionierte 2003 mit RWE und wurde RWE Power. Den Aufkleber gab es garantiert vor 20, 25 Jahren schon. Damals, als Lars und Olli hier noch beide gewohnt haben. Die 70er, 80er und frühen 90er, das war die Zeit, in der die beiden hier zusammen aufgewachsen sind. Immerath. Damals hatte das Dorf mit den vielen roten Backsteinhäusern und der Kirche mit den zwei Türmen, die alle Dom nennen, noch rund 1500 Einwohner. Olli, Lars und Lars Mutter, die zum Kaffee gekommen ist, erinnern sich. Es gab
2 Bäcker, eine Drogerie, ein Metzger. Eine Reinigung, Apotheke, 2 Banken und eine Einkaufsmarkt.
Das kleiner, war auch, ne? Ja.
Und
ein
Küchenstudio.
Und
Küchenstudio.
Ja.
Und jede Menge Kneipen.
4 Kneipen waren es ganz genau. Und ein Krankenhaus. Ein Dorf mit einem eigenen Krankenhaus, wo Ollis Mutter damals am Empfang gearbeitet hat. Während Olli und Lars sich beim Kicken ausgepowert haben, Eier über die Mauer vom Pfarrhaus warfen und ähnliche Sachen. Als Olli Messdiener wurde...
Ich weiß gar nicht, wie oft ich mit dir Pfosten sonntags in der Kirche... Ich bin evangelisch, hab gar nichts damit zu tun.
Richtig.
Der Heini musste jeden Samstag, glaube ich, ne, oder? Samstag
war das. Ich bin meistens samstags abends gegangen,
Samstags?
Wenn ich sonntags morgens nicht musste.
Und ich weiß gar nicht, wie oft ich mit dem Pfosten mitgegangen bin.
Sie waren verdammt gute Freunde, sind es bis heute. Auch wenn sie sich nicht mehr oft sehen. Olli wohnt mit seiner Familie ungefähr 40 Kilometer entfernt. Und das mit dem Treffen, das klappt nicht so oft. Nie Zeit, immer Stress, immer irgendwas los. Aber wenn, dann ist es wieder, als wären sie gerade zusammen vom Bolzplatz gekommen.
Könnt ihr euch noch erinnern, wie alt ihr wart, als zum ersten Mal ihr mitbekommen habt, Rhein Braun will hier irgendwie was machen?
Ja, das war ja, da war ich.
Könnt ihr euch daran erinnern?
Ja, ja, klar. Das war 10, Anfang, 11, Anfang der 80er war das, ja. Da gab es dann auch die ganzen Fackelmärsche und Lichterketten und so was. Da war ja Anfang der 80er, Mitte der 80er. Ja.
Da wart ihr Kinder.
Da waren wir Kinder. Ja. Da warst du eigentlich schon so nach dem Motto, ne, was mache ich jetzt, wenn wir hier raus müssen? Also als Kind war das schon ein Stück weit traumatisierend mit der Angst groß zu werden, dass du nicht von heute auf morgen da aus dem Haus gejagt wirst. Diese Angst schwebt da einfach immer irgendwie. Du hast ja den Bagger teilweise abends im Bettchen gehört. Wenn das Fenster aufgemacht hast, hörst du den Bagger schon gehört. Und das Quietschen von den Ketten.
Ja, ja, und die Laufbänder und Transportbänder und was da alles ist.
Der Bagger ist jetzt nur noch etwa 2 Kilometer Luftlinie entfernt. Auf der anderen Seite der Autobahn. So langsam kann Lars die Augen vor dem nahenden Ungetüm nicht mehr verschließen. Die Nachbardörfer, die Olli und Lars als Kinder noch mit ihren Rädchen erkundet haben, die hat der Bagger schon gefressen. Wo bis vor ein paar Jahren noch die Orte Pesch und Otzenrad waren, dort ist jetzt die Abbruchkante zum Tagebau.
Das wird für mich ja jetzt erst greifbar, ne? Okay, als Otzenrad nicht mehr existierte.
Richtig, wo du es gesehen hast, wie Orte sterben und das hast du in Otzenrad
weggefressen werden.
Richtig, also
wenn hier das Dorf mal nicht mehr sein wird, wenn das nur noch in Erinnerung über Bilder, über Erzählungen existiert, dann wird für viele Leute das erstmal reell ins Bewusstsein kommen, dass du keine Anlaufstelle hast. Du bist vertrieben, ne? Du bist aber noch nicht vertriebener wie die damals aus Schlesien, wie auch immer. Mhm. Jetzt stehst du in Pesch, 2 Kilometer von hier entfernt, an der Abbruchkante. Und du hast keine Orientierung. Du weißt nicht mehr, wo Otzenrad lag. Du weißt nicht mehr, wo Pesch lag. Da siehst du, keine Ahnung, wie viel Quadratmeter groß das Loch mittlerweile ist. Ein Loch.
Das Loch ist 48 Quadratkilometer groß und teilweise 200 Meter tief. Es frisst und verdaut, was es kriegen kann. Nicht die Menschen, aber die Orte. Und vielleicht ist genau das für die Menschen hier der größte Horror. Dass mit den Orten auch viele ihrer Erinnerungen verschwinden. Man kann sich das Loch auch angucken. Auf Fotos im Internet. Oder live, wenn man die A61 am Autobahnkreuz Jackerath abfährt. Da gibt es einen Aussichtspunkt. Der liegt quasi 1,5 Kilometer schräg gegenüber von Lars Haus. Ich war schon mal da vor ein paar Jahren. Jetzt hat RWE Power dort einen sogenannten Skywalk gebaut. Wenn man das mal googelt, liest man, dass es so ein Ding auch am Grand Canyon gibt oder auch im Kreis Höxter. Olli und Lars sagen mir, ich soll mir den in Jackerath aber unbedingt mal angucken.
Super schön.
Ja, ist super schön. Du siehst die verschiedenen Erdschichten, die kannst du erkennen.
Was? Ich bin mir im ersten Moment nicht sicher, wie sie das jetzt meinen.
Erschreckend faszinierend, das ist genau richtig formuliert. Man kann sich das überhaupt nicht vorstellen. Du fährst da Richtung Aussichtspunkt. Ja, dann packst du deine Karre und dann gehst du da die Meter hoch quasi bis an den Abgrund, wo die dann wunderbar und schön so eine Aussichtsterrasse gemacht hat. Und dann, poff!
Poff! Stimmt. Ich bin nämlich in der Tat später vorbeigefahren. Es ist beeindruckend. 2 Schaufelradbagger, groß wie Hochhausblocks. Kilometerlange Förderbänder, die Tag für Tag tausende Kubikmeter Heimaterde bewegen. Alle Farben dieser Erde sind an der Abbruchkante zu sehen. Und darunter liegt die Braunkohle, die Lars und ein paar tausend andere Leute zu Vertriebenen macht, damit woanders der Kühlschrank läuft oder die Weihnachtsbeleuchtung brennt. Oder damit wir uns von der Atomkraft verabschieden können. Was man vom Aussichtspunkt aus auch sehen kann, die Grenze. Noch liegt die A61 zwischen Immerath und dem Megaloch. Aber die wird es nicht mehr lange geben. Der Ersatz für dieses Stück Autobahn ist schon fast fertig. Die neue A44N entsteht auf einem Damm quer durch das Abbaugebiet. Die Grenze wird spätestens 2017 verschwunden sein. Und in weniger als 2 Jahren läuft auch die von RWE gesetzte Frist für die Umsiedlung von Immerath aus. Nicht mehr viel Zeit für Lars.
Muss man ja sagen, es ist ja keine Wohn- oder Lebensqualität mehr so wirklich hier. Ne? Das ist, für mich ist das Lebensqualität, weil das ja meine Heimat ist, ne? Weil ich irgendwo sage, ich habe keine Lust, irgendwie so direkt so klein beizugeben, nur weil da so ein riesen Konzern kommt. Ja klar, ist ja Quatsch, weil ich sage, das weiß ich. Ne? Mhm. Aber für mich, ich brauche das für mich einfach zu sagen, nee, ich bin nicht der Erste, der die Fahne einholt. Mhm. Ich möchte lieber einer der Letzten sein, die ergehen, um ein bisschen Sand oder so weit im Getriebe zu sein.
Mhm. Ich weiß nicht, ob der Mutti geht, oder?
Inzwischen ist Lars einer der Letzten im Dorf. Vor ein paar Jahren ist seine Freundin mit ihren zwei Kindern zu ihm gezogen. Und jetzt geht es nicht mehr nur um ihn alleine, sondern um eine Familie. Wenn Lars keinen Schichtdienst hat, dann bringt er die Kleine morgens zur Schulbushaltestelle um die Ecke. Schon seit Jahren steigt dort kein anderes Kind mehr ein. Niemand wohnt mehr hier, mit dem man sich schnell mal zum Spielen treffen kann. Olli, der auch zwei Kinder hat, findet, Lars muss jetzt handeln.
Irgendwann sind die so weiter, die sagen, weißt du was, Junge, wir zwangsenteignen dich jetzt, weil ne, du bist so ziemlich das letzte Haus, wir können nicht um dich rumbuddeln, ne, dann kriegst du gar nichts mehr.
Das ist natürlich schon ein blödes Gefühl. So weit möchtest du gar nicht kommen lassen. Ne? Ja. Da hast du natürlich im Prinzip alles falsch gemacht. Ne?
Mhm. Und was hast du vor?
Ja, eigentlich hatte ich ja lange Zeit gesagt, ich kehre diesem System in den Rücken, hör mit 50 auf zu arbeiten, bin weg. Gut, geht jetzt nicht mehr mit Frau und zwei Kindern. Und jetzt denn die Idee mal, glaube ich, Richtung Neu-Immeraten. Dieses neue, schöne, durchdachte,
durchgestylte.
Willenhaft.
Ach, nennen wir es doch einfach Dorf. Ollis Eltern sind schon vor 6 Jahren dorthin gezogen. Sie haben altersgerecht gebaut und sind froh. Aber wenn sie von zu Hause sprechen, sagt Olli, dann meinen sie immer noch das mit rotem Ziegel verklinkerte Einfamilienhaus aus den frühen 70ern mit dem großen Garten, wo ihre drei Jungs aufgewachsen sind. Davor stehen wir jetzt, denn wir haben uns auf eine Tour durchs Dorf gemacht. Erste Station, gleich um die Ecke von Lars, ebenfalls in schöner Ortsrandlage, der Fasanenweg 13, Ollis Elternhaus. Seit seine Eltern hier weg sind, war er nicht mehr da. Jetzt steht er vorm Haus und kann es nicht fassen.
Och, weißt du noch, wie wir die Dinger gepflanzt haben?
Ja, klar.
Die Hecke, die Olli mit Lars und seinem Vater aus den mickrigsten Thuja-Pflänzchen gesetzt hat, die man damals kriegen konnte, sie ist endlich dicht. Vielleicht freut sich darüber ja der Mieter, der dort jetzt wohnt. Im Fasanenweg sieht Immerrad nämlich gar nicht verlassen aus, denn RWE Power vermietet viele Häuser. Zwischennutzung heißt das. Die Mieter sind meist Handwerker, Wanderarbeiter, viele aus dem Ausland. Das zeigen die Nummernschilder der Autos, die hier parken.
Da siehst du Slowenien, hier. Polen, Bulgaren.
Wir laufen weiter zu dritt durch das Dorf. Es sieht anders aus, als ich es mir vorgestellt habe. Klar, es gibt mit Brettern verrammelte Häuser, hier und da zugewachsene Vorgärten und Unkraut in der Regenrinne. Aber von klappernden Fensterläden oder Vandalismus sehe ich hier nichts. Eine Geisterstadt ist das nicht. Das liegt daran, sagt Lars, dass hier der Werkschutz von RWE und ein Sicherheitsdienst regelmäßig Streife fahren. Wenn man genauer hinsieht, entdeckt man abmontierte Türgriffe und Briefkästen, wenige kaputte Scheiben, aber vor allem heruntergezogene Rollladen. Da, wo sie noch oben sind, leergeräumte Fensterbänke. Manchmal hängen noch Gardinen, die keiner mehr haben wollte. Aber nirgends guckt jemand aus dem Fenster raus. Lars und Olli sehen das natürlich auch, aber die sind ganz woanders. Sie haben die Uhr 20 bis 30 Jahre zurückgedreht. Es gibt kaum einen Bungalow, kein Reihenhaus oder Garagentor, das den beiden nicht irgendeinen Namen entlockt.
Oh, hier.
Videothek.
Videothek.
Sascha hieß er,
ne? Sascha Rachner.
Mit den zwei zusammengewachsenen Zehen.
Ja, richtig.
Mutant.
Mutant.
Und hier war die schöne Kosmetikerin.
Ja, genau.
Anja? Du hast auch zu jedem Haus, aber zu vielen hast du eine Erinnerung. Hier rechts haben die Esser-Zwillinge gewohnt. Ne?
Andrea und Petra. Ja. Ach ja, in die war ich auch verknallt.
Ja, siehst du? Ich nehme Petra, ich wusste zwar nicht, wer Petra war. War auch egal. Hauptsache verknallt.
Wir lachen viel auf diesem Spaziergang. Die Stimmung bleibt melancholisch beschwingt, bis wir dann von der Dorfstraße her den Dom sehen können. Auf der Vorderseite der Kirche klaffen zwei riesige Löcher im Mauerwerk der Türme. Es sieht aus, als hätte da die Abrissbirne schon zweimal zugeschlagen. Dabei hat man wohl nur die Glocken rausholen wollen, um sie woanders wieder zu verwenden.
Ja, da sage ich doch, das geht doch gar nicht. No go.
Das sieht doch aus, wie vergewaltigt die Kirche, oder?
Der Dom ist kein Dom. Es ist einfach eine Kirche, die für das kleine Dorf ein bisschen groß geraten ist. Seit Herbst vergangenen Jahres ist der schöne neuromanische Bau gar keine Kirche mehr. St. Lambertus wurde entwidmet und darf nun auch demnächst komplett abgerissen werden. Das wird RWE aber noch ein bisschen aufschieben, um den verbliebenen Bewohnern diesen Anblick so lange wie möglich zu ersparen. Wir ersparen uns nichts und gehen zur Pescher Straße, dem Ortsende von Immerath, wo der Rückbau, zu Deutsch Abriss, schon begonnen hat. Wir stehen vor einem Trümmerfeld, das mal zwei Doppelhaushälften war. Es riecht modrig aus offenen Leitungen. Auch die werden aus dem Boden gerissen. Die komplette Infrastruktur muss raus. Die Gruben werden wieder zugeschüttet, damit der Bagger auch ordentlich vorwärts kommt. Olli ist ziemlich schockiert.
Hier sind wir schon.
Ja.
Wo die Brache anfängt, hört die Orientierung nämlich auf. Irgendwo hier hat Ollis großer Bruder mal in einem Mehrfamilienhaus gewohnt. Jetzt kommt Olli die Geschichte mit den GPS-Daten wieder in den Kopf. Davon hatte er mir schon am Telefon erzählt.
Ich muss auch noch die GPS-Daten vom Elternhaus nehmen. Irgendwann paddel ich hier über einen großen See. Oder lass paddeln wahrscheinlich. Mit 85 setze ich mich in der Kahn und lass mich genau auf die GPS-Daten. Und dann weiß ich genau, hier stand mein Elternhaus.
Es klingt nach einer Quatschidee. Oder nach einer Verzweiflungstat, je nachdem. Ich meine, was soll er sonst machen, um seiner Erinnerung später mal auf die Sprünge zu helfen? Erst recht mit Mitte 80. Laut Braunkohlenplan von RWE Power soll der Abbau von Garzweiler 2 im Jahr 2045 enden. Danach wird das Loch geflutet. Olli ist heute 40, vielleicht erlebt er es also noch. Wenn das alles so passiert, was Lars ja immer noch nicht glaubt, und wenn das mit den GPS-Daten überhaupt klappt.
Dann speichere sie jetzt mal ab.
Ja, ich habe es leider nicht. Da musst du für mich machen.
Ich schicke dir den Standort über WhatsApp und dann kannst du meinen Standort stellen, mich da vorhin in der Hassad, ja. Glaube ich.
Da vor Ollis Elternhaus habe ich mir überlegt, dass ich das ja mit dem Immerather Krankenhaus auch machen könnte, wenn wir später dran vorbeikämen. Mir die GPS-Daten speichern. Dann hätte ich auch noch die Koordinaten von meinem Geburtsort, wenn der mal im Loch verschwunden ist. Wir sind an diesem Abend noch lange durch den Ort gelaufen. Wir waren am Sportlerheim, an der Schule, wo Lars Vater Lehrer war, beim Kaisersaal und im Lunapark. Auch am Krankenhaus. Aber da hatte ich das mit den GPS-Daten schon wieder vergessen, weil die Jungs, sorry, die Männer, eine Geschichte nach der anderen ausgegraben haben.
Ja, das sind aber jetzt schon Erinnerungen. Ne? Das
Richtig.
Und was glaubt ihr, wie das wird, wenn es diesen Ort für die Erinnerungen mal nicht mehr gibt?
Das kann ich dir sagen. Dann sitzen wir beim Stuppi, trinken zwei, drei Stuppis und am fünften Stuppi immer Erzählungen, wie es früher mal war, Pipi in den Augen.
Ja.
Ja. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Und dabei kriege ich fast selbst Pipi in die Augen.
Wenn Olli und Lars sich bald nicht mehr vor die Sakristei hocken oder bei der schönen Kosmetikerin über den Zaun gucken können, an was werden sie sich dann noch erinnern? Ich glaube, wenn ein Loch die Heimat frisst, dann frisst es viele Erinnerungen einfach mit auf.
Verena Specks-Ludwig über Olli aus Immerath, der einfach nicht gehen will. Ihr hört die 100 bei der Radio Wissen. Und heute geht's um Menschen, die Dinge trotzdem tun. Auch wenn die meisten von uns die als ziemlich unvernünftig und spinnert bezeichnen würden, die tun die trotzdem. Und wir haben gemerkt, das finden wir ganz schön faszinierend.
Ja, weil das sind eben nicht nur Freaks oder irgendwelche schwierigen Menschen, sondern das sind oft auch ganz sympathische Menschen. Und die probieren halt Dinge aus, die halt alle anderen nicht ausprobieren würden. Also ich habe zum Beispiel jetzt in North Carolina, in den USA, da war ich jetzt ein paar Wochen, eine chinesische Filmemacherin kennengelernt. Und die ist die Tochter des Bürgermeisters in ihrem Dorf. Sie ist da schon ein bisschen so in der Nomenklatur. Sie könnte wahrscheinlich auch ganz ordentlich studieren, irgendwie einen guten Job bekommen in Peking. Und was macht die? Sie geht nach Peking und macht Dokumentarfilme, die keiner sehen will oder vielleicht nur so ein ganz ausgewähltes Publikum, die kein Geld verdienen. Wenn sie heimkommt, muss sie sich mit ihrer Mutter streiten. Sie sagt, du hast keinen Freund und du hast keinen Job, der Geld bringt. Was machst du da eigentlich immer mit deinen komischen Filmen?
Denk doch mal an deine Zukunft.
Genau, denk doch mal an deine Zukunft. Aber das ist halt eine, die dann jemandem wie mir ein Bild von China zeigt, was ich sonst überhaupt nicht sehen würde. Also ein dörfliches China, wo die Menschen halt dann schon versuchen, ihre Probleme zu lösen und irgendwie ganz, ja, kleine sympathische Probleme im Alltag haben. Ja, und das ist, glaube ich, das Interessante an diesen Leuten, die andere Wege gehen, die andere sonst nicht gehen würden. Du hast auch so einen Fall.
Ja, genau, die auch jetzt gar nicht so auf so kurzfristigen Ziele aus sind, sondern so das große Ganze im Auge behalten. Ich denke da gerade an Gottfried, bekannt durch eine Dokumentation, die heißt Mensch Gottfried. Der Mann versucht einfach, den minimalsten ökologischen Fußabdruck überhaupt zu hinterlassen. Sagt, bei mir in der Gegend will ich kein Trinkwasser verbrauchen unnötig und kommt mit einem halben Liter pro Tag aus oder sowas. Einen halben Liter trinkt er und mit dem anderen halben Liter wäscht er sich erst mit so einem Molkezusatz und danach spült er auch noch sein Geschirr da drin. Verrückt. Molke, damit er das Grundwasser danach nicht wieder belastet. Dass der Gottfried jetzt natürlich nicht gut riecht und wenn er dann Tango tanzen geht, kaum eine Tanzpartnerin findet, ist die eine Sache. Dann hat er noch zwei Söhne und die, naja, die wurden dann auch interviewt und die fanden das auch nicht so toll. Und Gottfried weiß selber, was er seinen Söhnen da für Steine in den Weg legt, ne? Weil die sind ja nicht normal. Und trotzdem hat man auch bei den Söhnen gemerkt, hey, wir respektieren das oder wir finden das auch auf eine Weise sehr toll, dass unser Vater ganz andere Wege geht.
Ja, ich glaube, diese Leute sind total wichtig, weil die gehen eben Wege, die wir nicht gehen würden. Und wenn auch 10 von diesen Leuten dann scheitern und letztlich sich verrennen und wir denken, naja, irgendwie tragische Figuren. Der 11., der findet dann etwas, was die Menschheit weiterbringt, was dann einfach eine neue bahnbrechende Erfindung bringt, was etwas zu erkennen gibt, was wir vorher sonst nicht wüssten. Und da gibt es dutzende Beispiele in der Geschichte des letzten Jahrhunderts, Penicillin bis zum iPhone, was wir vorher nicht für möglich gehalten hätten.
Und ganz aktuell gibt es ein Beispiel, das ist der Raphael, der kommt ganz ohne Kohle von Den Haag nach Mexiko.
D-Radio Wissen 100.
Reisen kostet richtig viel Geld. Bei den meisten von uns ist das so, auch bei unserer Autorin Julia Möckel. Die hat dann aber Raphael getroffen und bei dem ist das anders. Raphael sieht das gar nicht ein. Erstmal das mit dem Fliegen, umweltschädlich ist das und dann auch noch dafür zahlen? Nö. Zusammen mit seinen Freunden will er von Den Haag aus quer durch Europa und dann noch über den Atlantik bis nach Mexiko. Ohne Geld. Und so macht er trotzdem oder gerade deswegen die Erfahrung seines Lebens.
Den Haag im Januar 2010. Mitten in der Stadt stehen 3 Jungs an der Straße. Nicola aus Italien, Benjamin, Benji aus Frankreich und Raphael aus Berlin. Die 3 haben Rucksäcke dabei und ein Schild, so ein selbstgebasteltes aus Pappe, ein typisches Tramper-Schild. Was auf diesem Schild steht, ist allerdings nicht so typisch. Da steht Mexiko.
Ja, natürlich. Ja, wir wollten das ja auch ein bisschen feiern. Ich bin schon oft irgendwo hingetrampt. Aber so ein Ziel so auf einem anderen Kontinent, das macht man ja nicht alltäglich. Deswegen sind wir schon aus dem Haus gelaufen, hatten dieses Schild dabei bis zur Straße. Und das Ziel war halt, irgendwann in Mexiko anzukommen. Wie genau, wissen wir nicht. Aber wir wussten, irgendwie wird es gehen.
So geht sie los. Die Reise, ohne die Raphael Fellmer heute wahrscheinlich ein anderer wäre. Seit diesem Tag im Januar 2010 lebt der heute 30-Jährige so weit wie möglich ohne Geld. Ohne Konto, ohne Kreditkarte, ohne Hartz IV. Deswegen zwitschern hier auch die Vögel. Einen Menschen, der ohne Geld lebt, dachte ich mir, den treffe ich am besten auch an einem Ort, an dem wir kein Geld brauchen. Deshalb sitzen wir jetzt nicht im Café, sondern auf einer Parkbank in Berlin. Und Raphael erzählt mir, wie er mit seinen Freunden von Den Haag nach Mexiko gereist ist. Per Anhalter, ohne Flugzeug und ohne Geld.
Ja, das war ein Projekt, das war ein Experiment. Wir wollten einmal gucken, wie ist es denn eigentlich, etwas zu tun, wovor viele Leute Angst haben oder sich das nicht trauen, weil sie glauben, das geht nicht oder die Menschen sind so schlecht.
Benji, Nicola und Raphael sind damals Mitte 20. Sie studieren zusammen Europawissenschaften, wohnen zusammen und haben den gleichen Traum. Von einer Welt, in der wir im Einklang mit der Natur leben, statt sie kaputt zu machen. In der wir keine Lebensmittel mehr wegschmeißen und nicht mehr nach Wachstum, Profit und Geld streben. Sie gründen eine Organisation, um sich gemeinsam für diesen Traum zu engagieren. Doch bevor sie richtig loslegen können, bekommt Raphael Post aus Mexiko, wo er sowohl Zivi als auch Auslandssemester gemacht hat. Gleich 2 befreundete Paare aus dieser Zeit laden ihn zu ihren Hochzeiten ein. Beide im März 2010.
Wir wollten eigentlich nach Barcelona ziehen mit der Organisation. Und dann kam diese Einladung für die 2 Hochzeiten so ein bisschen unerwartet und haben letztendlich aber einen ganz entscheidenden Impuls ausgelöst, nämlich zu sagen, okay, wir können hier viel tun in Europa, aber lass uns doch erstmal noch ein Abenteuer starten.
Raphael könnte einfach einen Flug buchen und er hätte auch genug Geld, das Flugticket zu bezahlen. Aber er will nicht. Zu umweltschädlich.
Wenn du jetzt 10 Euro ausgibst für ein Flugticket, dann ist natürlich eine viel größere Umweltverschmutzung, als wenn es 10 Euro für regionale Mohrrüben sind oder so. Aber für jeden Euro, den du ausgibst, wird Wasser und Energie verbraucht. Also das ist einfach so, dass alles, was wir konsumieren, einen Schaden an unserer Erde nimmt.
Am umweltfreundlichsten ist es also, gar kein Geld auszugeben. Deshalb beschließen die drei Freunde, wir wollen nicht nur ohne Flieger nach Mexiko, sondern auch ohne Geld. Quasi als erstes Projekt unserer neuen Organisation, um zu zeigen, dass es möglich ist, nachhaltig zu leben und zu reisen. Auch wenn es ganz schön knapp wird. Die erste Hochzeit ist schon in 2 Monaten.
Viele Menschen, denen wir das erzählt haben anfangs vor der Reise, da haben wir halt gedacht, das ist ein bisschen utopisch. Das kann eigentlich gar nicht funktionieren und ohne Geld sowieso nicht. Also ist ja schon gewagt überhaupt, aber ganz ohne Geld, nee, das glauben die Leute nicht. Aber deswegen hat uns das eigentlich noch mehr animiert und motiviert zu sagen, naja, also wenn das niemand glaubt, dann müssen wir es erst recht machen.
Also packen die drei ihre Sachen. Schlafsäcke, Laptop, Kamera und eine Flasche, die Wasser so filtern kann, dass es trinkbar wird. Viel mehr nehmen sie nicht mit. Keine Kreditkarte, keine Traveler-Checks. Aber so komplett ohne Geld ziehen sie dann doch nicht los. Sie packen etwa 150 Euro in bar ein für Visakosten und sonstige Notfälle. Auf ihre Rucksäcke kleben sie Solarpanels, damit sie unterwegs ihren eigenen umweltfreundlichen Strom erzeugen können. Und dann stellen sie sich an die Straße. Am 19. Januar 2010.
Ich erinnere mich ganz genau, das erste Auto hielt dann so nach 20 Minuten an und dann war das ein wunderbarer Mensch, der ursprünglich aus den Kapverden kam und da hat er uns viel über seine Inseln erzählt, hat uns zu Hause bei sich zum Essen eingeladen, hat sogar gesagt, ihr könnt bei uns schlafen, das war Rotterdam.
Erste Etappe, Den Haag-Rotterdam, knapp 30 Kilometer, nicht besonders weit. Aber gleich die erste Mitfahrgelegenheit bietet den drei Freunden Essen und einen Schlafplatz an. Umsonst. Und jetzt kommt's. Raphael und seine Freunde lehnen ab.
Wir wollten ein bisschen mehr Abenteuer und haben dann irgendwie bei den Briefkästen im Hauseingang von irgendeinem Dorf geschlafen, wo er uns dann nachts noch rausgesetzt hat, wieder auf die Autobahn und dann sind wir ein bisschen weitergekommen.
Ja, richtig gehört. Für ein paar Kilometer mehr schlafen die drei in einem Hauseingang. Auf Pappkartons. Im Januar.
Wir haben meistens immer auf dem Boden geschlafen. Wir hatten keine Isomatte dabei, aber wir sind trotzdem immer super eingeschlafen und ging alles wunderbar. Also da entwickelt man dann auch, glaube ich, mit der Zeit ein anderes Gefühl.
Auch in Sachen Körperhygiene. Raphael wäscht sich und seine Klamotten auf der gesamten Reise nur selten. Und wenn, dann meistens nur mit Fluss oder Regenwasser. Seine Haare rasiert er zwischendurch raspelkurz, damit er sie nicht waschen muss. Nie mal eine heiße Dusche vermisst oder ein ausgedehntes Schaumbad? Nö, sagt Raphael. Auf alles Überflüssige verzichten ist Teil der Reisephilosophie.
Wenn man eine Mahlzeit auslässt im normalen Alltag, dann spürt man das vielleicht schon, dass jetzt so ein Loch im Magen ist. Aber wir waren die ganze Zeit sehr emotionsgeladen. Das war wie ein Dauertrip, wo das Hungergefühl einfach nicht so wirklich eine Rolle gespielt hat. Wenn wir wirklich jetzt dann Hunger hatten, dann sind wir halt zu den Restaurants und Supermärkten und Marktständen gegangen oder haben in den Mülltonnen nachgeguckt.
Schon als Student in Den Haag hat sich Raphael sein Essen manchmal aus dem Müll geholt. Jetzt, auf der Reise, geht er oft auch in Restaurants und isst auf, was andere übrig gelassen haben.
Das war uns eigentlich das Liebste, weil fast in jedem Restaurant lassen die Leute, die Klienten, Sachen auf den Tellern zurück und es ist wirklich ganz klar das, was weggeschmissen wird. Wir haben auch nicht gebettelt und gesagt, gib uns irgendwas zu essen, sondern wir haben einfach gefragt, was hast du für Reste?
Ganz ehrlich, ich könnte das nicht. Ich würde nicht gern die Reste von fremden Menschen aufessen. Und ich würde auch nicht gern danach fragen. Gut, vielleicht wenn ich ganz doll Hunger hätte. Raphael hat in keiner Lebenslage Hemmungen, fremde Leute anzuquatschen.
Das ist ein Traum, der ist nur möglich, haben wir auch immer erzählt, weil Menschen uns helfen und weil wir halt auch auf den Überfluss mehr Bewusstsein lenken wollen und so. Dann hatten die Leute irgendwie so einen Bezug zu uns. Das war so wie so ein 30 bis 60 Sekunden Teaser. Und dass das Ganze dann geldfrei ist, haben wir auch immer erwähnt. Manchmal hatten wir auch Tage, wo wir 10 Restaurants fragen mussten und keiner wollte uns irgendwas geben. Also das hat geschwankt mit unserer Energie.
Typisch Raphael. Er sagt nicht, die sind doof, weil die uns nichts geben. Er sagt, es liegt an uns, wenn wir unser Gegenüber nicht von einer guten Sache überzeugen können.
Es gab dann auch Tage, ja, wo wir irgendwie gespürt haben, bei uns ist gerade auch ein bisschen die Energie low. Haben wir den gleichen Diskurs gehalten, aber mit einer sehr viel geringeren Erfolgsquote.
Nach 3 Wochen sind Raphael, Nicola und Benji mittlerweile im südlichsten Zipfel von Spanien angekommen und brauchen zum ersten Mal ein Schiff für die Überfahrt nach Afrika. Im Hafen von Algeciras bequatschen sie drei Lkw-Fahrer, sie auf ihrem freien Beifahrersitz mitzunehmen und fahren so kostenlos mit der Fähre nach Marokko. Von hier aus wollen sie weiter auf die nahegelegenen Kanarischen Inseln. Irgendjemand hat ihnen erzählt, dass dort viele Boote auf der Fahrt über den Atlantik nochmal einen Zwischenstopp machen. Aber die drei wollen noch nicht sofort weiter, denn Marokko entpuppt sich als Paradies.
Wir haben von irgendjemandem gehört, man soll einfach nur an den Türen klopfen in Marokko und dann machen die einem auf und geben einem Essen bzw. lassen einen schlafen. Und das klingt ja wie im Schlaraffenland oder so, aber das haben wir dann wirklich gemacht und das war wirklich so. Wurden uns aufgemacht, wurden eingeladen, hinsetzen, jetzt gibt's Essen und natürlich könnt ihr hier schlafen.
Es ist schon Februar. Wenn sie rechtzeitig zu den Hochzeiten im März in Mexiko sein wollen, müssen sie sich beeilen. Aber die Hochzeiten sind längst nicht mehr wichtig. Die Reise ist wichtig. Raphael, Benji und Nicola wollen lieber noch eine Weile Marokko erkunden und erleben dort einen der schönsten Momente ihrer Reise. In einem kleinen Dorf im Süden, kurz vor der Wüste.
Als wir so gerade rausgelaufen sind, da haben wir plötzlich gesehen, dass da so 5 Jungs uns hinterhergerannt sind. Und die kamen und haben uns all ihr Essen gegeben, was sie hatten. Die hatten wenig, das hat man gespürt, aber die wollten es einfach geben und die waren so glücklich, es zu geben. Die waren glücklich zu teilen.
Über einen Monat trampen Raphael und seine Freunde durch Marokko, bis sie ein kleines Segelboot auf die Kanaren mitnimmt. Dort, im Hafen von Las Palmas, wartet die bislang größte Hürde auf sie. Sie müssen ein Schiff finden, das sie umsonst über den Atlantik bringt. Die meisten Segelboote überqueren den Atlantik im Winter, um Wirbelstürmen aus dem Weg zu gehen. Als Benji, Nicola und Raphael in Las Palmas ankommen, ist der Winter längst vorbei.
Die Leute haben uns auch gesagt, ja, also der Zug ist abgefahren, da kommt er jetzt nicht rüber, erst recht nicht zu dritt und ohne Erfahrung.
Es ist April. In ein paar Wochen schon, im Juni, beginnt die atlantische Hurricane-Saison. Die wenigen Boote, die jetzt noch am Hafen von Las Palmas einlaufen, brauchen entweder keine Crew oder wollen keine Leute, die zum ersten Mal über den Atlantik segeln. So vergehen die Tage und es wird Mai. Nur noch einen Monat bis zur Hurricane-Saison. Das wird nichts mehr, hätte ich jetzt wahrscheinlich gesagt.
Also Nicola hatte da schon ein bisschen mehr Zweifel, Benji ganz leicht. Ich war eigentlich immer ziemlich zielstrebig. Das klappt auf jeden Fall. Es ist wie Trampen oder so, es ist alles eine Frage der Zeit.
Also warten die drei weiter ab, gehen jeden Tag zum Hafen und hängen Schilder auf, suchen Mitfahrgelegenheit über den Atlantik. Als sie eines Tages wieder mal eine Mülltonne nach Lebensmitteln durchwühlen, liegt da eine Fahne, grün-weiß-rot, und in der Mitte ein Adler, der mit seinen Krallen eine Schlange festhält. Die Nationalfahne von Mexiko.
Also jetzt muss das Boot irgendwie in unserer Nähe sein. Es kann jetzt nicht mehr lange dauern. Wir machen jetzt einfach weiter. Wir suchen, wir geben nicht auf. Und dann gab es wirklich tatsächlich ein neues Segelschiff, was gerade eingelaufen ist. Und wo wir dann ganz schnell gehört haben, dass die halt auch noch nach einer Crew suchen.
Die, das sind Francesco und Marco, die beiden italienischen Kapitäne des neuen Schiffs im Hafen von Las Palmas. Ein 13 Meter langes Segelschiff. In der Sailors Bar spricht Nicola die beiden Kapitäne an. Die zwei fahren nach Recife, am östlichsten Zipfel von Brasilien. Eigentlich der totale Umweg. Recife liegt rund 7000 Kilometer südöstlich von Mexiko. Luftlinie. Aber für Nicola, Benji und Raphael zählt nur, die beiden Italiener nehmen sie mit. Das wochenlange Warten hat sich gelohnt. Am 10. Mai 2010 um 11 Uhr legt das Schiff ab.
Das war ein Highlight der Reise oder überhaupt meines Lebens. Jeden Abend fernab von Zivilisation auf dem ruhigen, schönen Atlantik die Sterne beobachten und das Rauschen des Windes wahrnehmen.
Gut 4000 Kilometer Wasser liegen zwischen Las Palmas und Recife. 3 Wochen dauert die Überfahrt. 3 Wochen völlig ohne Kontakt zur Außenwelt.
Wir hatten ja vorher immer fast täglich neue liebe Menschen, die wir kennengelernt haben, die uns geholfen haben. Und dann war das irgendwie so eine Zeit, alle diese schönen Gefühle auch mal sacken zu lassen. Und da habe ich dann die Entscheidung ja getroffen, dass ich auch nach der Reise weiterhin geldfrei leben möchte, weil ich halt gespürt habe, erstens von der Menschlichkeit habe ich noch nie so viel Herzlichkeit erlebt seitens der Menschen, die uns geholfen haben, aber auch von mir habe ich irgendwie gespürt, dass ich viel mehr bei den Menschen bin und diese soziale Komponente, die wir viel mehr gespürt hatten durch das ohne Geld Leben auf der Reise, ist mir eben bewusst geworden, dass ich so wie ich konditioniert geprägt wurde in unserer Gesellschaft mit Geld, dass ich so gar nicht weiter leben möchte.
Raphael will raus aus dem ewigen Kreislauf von Geld verdienen und Geld ausgeben. Seine radikale Entscheidung betrifft aber auch seine Freunde. Eigentlich wollten die drei zusammen Workshops und Vorträge organisieren mit ihrer gemeinsamen Umweltorganisation. Aber geht das ohne Geld? Nicola kann sich das nicht vorstellen. Wenig Geld okay, aber ganz ohne, ne. Auch das Reisen komplett ohne Geld strengt ihn an. Als die drei in Brasilien ankommen, bricht er die Reise ab.
Ihm hat es halt auch alles sehr lange gedauert. Wir hatten ja für 3 bis 5 Monate das Ganze angesetzt und dann waren wir nach 5 Monaten erst in Brasilien und Mexiko war noch ganz weit weg. Es war schon sehr intensiv, ja auch unsere Begegnung untereinander. Umso weniger Geld du da eigentlich benutzt auf der Reise, umso weniger Ablenkungsmöglichkeiten hast du. Also sei es nun Alkohol zu kaufen, das kann einen ja ablenken oder so. Weil wir waren ja sehr dicht an uns selbst dran. Das war dann einem einfach auch zu viel.
Nach dem Abschied von Nicola ziehen Benji und Raphael zu zweit weiter. Jetzt, wo sie es bis auf den amerikanischen Kontinent geschafft haben, setzen sie sich ein neues Ziel. Der alternative Klimagipfel auf der UN-Klimakonferenz, die Ende November im mexikanischen Cancun losgeht. Jetzt ist Juni. Raphael und Benji haben also noch knapp 5 Monate für 7000 Kilometer Luftlinie, mindestens 7 Länder und einen Amazonas. Könnte klappen, denken sich die beiden. Die größte Hürde, der Weg über den Atlantik, liegt ja schon hinter uns. In Wirklichkeit werden die nächsten Tage anstrengender und schwieriger als alles, was sie bis jetzt auf ihrer Reise erlebt haben. An einer Tankstelle kurz hinter Recife wird Benji beklaut. Rucksack, Laptop, Papiere, alles weg. Und keiner will sie mitnehmen.
Brasilien ist ein super gefährliches Land und die Leute haben einfach super viel Angst. Also das hat man schon sehr stark gespürt in Brasilien, dass die fremden Menschen nicht so viel Vertrauen schenken. Dass man da schon sich versucht zu schützen dadurch. Ja, sehr, sehr krass hat man das da gespürt. Wie in keinem anderen Land eigentlich, wo wir waren.
Über eine Woche lang kommen Raphael und Benji nicht vom Fleck. Eigentlich kann Raphael gut warten. Und eigentlich kann er auch ein Nein gut wegstecken und sich denken, dann halt beim nächsten Mal. Ich muss nur noch freundlicher fragen. Aber an dieser Tankstelle bei Recife denkt sogar Raphael ans Aufgeben.
Wenn jetzt langsam nichts kommt, dann weiß nicht, ob ich noch kann. Einfach energietechnisch war ich am Ende. Das war so die Atmosphäre auch, dass man immer angelogen wurde. So, ja, ich nehme euch morgen mit und dann sind sie einfach weggefahren.
Als sie schon fast nicht mehr daran glauben, treffen Benji und Raphael auf den Lkw-Fahrer Dali. Er nimmt die beiden mit. Über 1300 Kilometer nach Nordwesten, Richtung Amazonas. Danach läuft es wieder besser mit dem Trampen. Die Chefin einer Fährgesellschaft schenkt ihnen das Ticket für die Fahrt über den Amazonas. Auf dem Weg von Brasilien nach Kolumbien bekommen die Jungs Verstärkung von 2 Frauen. Raphaels Freundin Nieves und Benjis Freundin Camille stoßen dazu. Mitte September nimmt ein Segelboot die 4 mit von Kolumbien nach Panama. Die restlichen nicht mal mehr 3000 Kilometer legen sie wieder per Anhalter zurück. Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Belize. Und dann, am 25. November 2010, sehen sie die ersten Hinweisschilder. Mexiko. Kurz vor der Grenze steigen die 4 aus und gehen zu Fuß weiter. Diesen Moment wollen sie genießen.
Die Fahne, ja, gehisst, geschwenkt, die wir da gefunden haben im Mülleimer auf den Kanarischen Inseln. Und zwar ein Gefühl des, ja, Magie passiert wirklich. Hätten wir uns einfach auch nicht so schön vorgestellt und so allumfassend, wie das uns auch verändert hat.
Mexiko. 10 Monate vorher war das nur ein Wort auf einem Pappschild in der Hand von ein paar Spinnern. Jetzt, nach über 20.000 Kilometern und an die 400 Mitfahrgelegenheiten, ist Mexiko Wirklichkeit. Sie haben es geschafft. Allerdings nicht komplett ohne Geld. Raphael muss einmal eine Fähre bezahlen, Benji braucht Geld, als er seinen gestohlenen Pass neu beantragt und auch Visa und Ein- und Ausreisegebühren bekommen sie nicht immer erlassen. Manchmal benutzen sie in solchen Situationen ihr Notfallgeld, manchmal bezahlen wildfremde Leute für sie.
Die Reise hat mein Leben komplett verändert, zum Positiven. Sie hat mich der Menschheit näher kommen lassen. Also ich habe mich mehr noch geborgen gefühlt als Teil des Ganzen.
Sie schaffen es tatsächlich auch noch rechtzeitig zum alternativen Klimagipfel in Cancun. Danach ziehen Raphael und Nieves alleine weiter. Sie wollen noch Freunde besuchen und danach über die USA wieder nach Hause reisen. Weiter ohne Geld. Doch dann wird Nieves schwanger. Sie schaffen es noch bis Texas.
Dann haben wir auch nach einer Mitfahrgelegenheit auf dem Schiff oder so weiter gesucht, aber das hat dann irgendwie alles nicht so geklappt und Nieves war halt schon ganz gut schwanger und dann da bin ich dann lieber mit ihr gegangen, anstatt sie alleine ziehen zu lassen im Flugzeug und bin nochmal geflogen. Das Prinzip der Nachhaltigkeit ist mir weniger wichtig als dieser Zusammenhalt und die Liebe.
Das war im April 2011. Mittlerweile ist die Familie zu dritt und wohnt in einem Haus am Rand von Berlin, zusammen mit einem anderen Paar, das die Miete zahlt. Freiwillig. Nieves benutzt ab und zu noch Geld, Raphael nicht. Indirekt ist er natürlich trotzdem immer noch Teil des Geldsystems. Über seine Wohnung, die jemand anders mit Geld bezahlt, oder über das bezahlte WLAN, das er kostenlos mitbenutzt.
Du kannst ja in den Wald gehen und dich dann da von Bären ernähren und irgendwelchen Wildkräutern und vielleicht mal einen Fisch angeln oder so. Hast quasi nichts mit der Zivilisation zu tun und dann lebst du geldfrei, komplett und ganz authentisch und ehrlich. Aber mir ist es viel wichtiger, Möglichkeiten aufzuzeigen, die man heute schon gehen kann oder tun kann, um sich nachhaltiger, fairer zu verhalten auf der Erde.
Raphael engagiert sich gegen die Verschwendung von Lebensmitteln, ist Botschafter bei Foodsharing und Gründer von Lebensmittelretten.de. Zu Nicola und Benji hat er immer noch Kontakt. Und vielleicht sind die drei bald wieder vereint. Raphael und Benji wollen zusammen mit anderen Familien ein Ökodorf aufbauen. Vegan, ökologisch, nachhaltig und ohne Geld. Ein Grundstück in Südfrankreich haben sie schon im Auge. Nächstes Jahr soll's losgehen. Vielleicht kommt auch Nicola wieder mit. Dass Raphael das durchzieht, da bin ich mir sicher.
Julia Möckel war das über Raphael, der mit seinen Freunden zusammen von Den Haag aus bis nach Mexiko gekommen ist, für lau. Trotzdem. Es gibt zwei Sorten von Atemstillstand. Die eine funktioniert nicht willentlich, das hat dann oft was mit einem Unfall oder einer Krankheit zu tun. Und wenn das nicht schnell behoben wird, dann ist es zu spät. Und die zweite Form, das ist die bewusste, griechisches Wort dafür, apnoe, Nichtatmung. Andreas Paap, der kann das sehr gut, nicht atmen. Und dann, wenn er nicht atmet, dann taucht er tief. Andreas Paap sagt selber, dass das Ganze ziemlich gefährlich ist. Dass es ihm einen unbeschreiblichen Kick gibt, aber auch, dass es sehr, sehr gefährlich ist. Martin Krinner hat den Apnoe-Taucher getroffen und sich von ihm erzählen lassen, wie der mit dem Risiko umgeht und warum er trotzdem so tief taucht.
Ein gewisses Restrisiko ist immer dabei. Jetzt, weil das sind wirklich Tiefen, wo noch keine war oder Tiefen, wo der Person selber nicht war und jeder Körper reagiert anders. Wir sind schon gut gesichert, wir sind an den Schlitten gebunden, wir werden rausgezogen und, aber Restrisiko ist immer dabei. Ich sage so, man muss das geschehen lassen, diese Tiefe kommen lassen einfach. Weil wenn man das macht und zu viel Ehrgeiz da ist, dann kommen die Verletzungen. Das ist wirklich, das sind keine schönen Verletzungen in den Tiefen letztendlich. Ne? Also kann bis zu Tode führen. Aber in dem Augenblick denkt man gar nicht dran. Genau wie ich sage, wenn du mit Angst tauchst, dann geh gar nicht ins Wasser, weil dann bist du fehl am Platz.
Leute, die sich ohne Sauerstoffgerät in die Tiefen der Ozeane stürzen, kannte ich bisher nur aus dem Kino. Aus dem Film Im Rausch der Tiefe. Die Geschichte der beiden Apnoe-Taucher Jacques Mayol und Enzo Mallorca. Der eine still, introvertiert, eigentlich mehr Fisch als Mensch. Der andere selbstverliebt, ehrgeizig und komplett humorlos, wenn es um seinen Sport geht. Andreas Papp passt in keine dieser beiden Schubladen.
Also wir sind vielleicht weltweit 20 Taucher, die solche Tiefe tauchen. Und diese Apnoe-Tauchszene, sage ich mal so, das ist also jeder auf seine Art irgendwie speziell, sag ich mal so.
Andreas ist in diesem exklusiven Club wahrscheinlich der mit den meisten Lachfalten um die Augen. Er wurde 1969 in Deutschland geboren, aufgewachsen ist er aber in Serbien. 1992 kam er zurück, weil er nicht gegen die Kroaten in den Krieg ziehen wollte. Er ist um die 1,80 groß, sportlich, ein leichtes Kinnbärtchen im Gesicht Und er trägt ein T-Shirt, auf dem das Skelett einer Ziege durch einen Schwarm Fische taucht. Wir sitzen im Café eines Tauchcenters in Siegburg bei Köln. Andreas trainiert hier und gibt Kurse im Apnoe-Tauchen. Wir bestellen beide eine Cola, dann klappt Andreas seinen Laptop auf. Er zeigt mir die Aufnahmen, die er von seinem Tauchgang in Ägypten gemacht hat. Von dem Tauchgang, mit dem er den neuen deutschen Rekord aufgestellt hat. 115 Meter. 5 Meter tiefer als die bisherige Bestmarke. Sharm el-Sheikh am Roten Meer, 24. Januar 2014. Die schwimmende Plattform mit den beiden Schiedsrichtern ist ungefähr 100 Meter von der Küste entfernt. Andreas ist schon im Wasser. Er steht auf seinem Schlitten, einem Metallrohr mit Fußstützen und Gewichten daran. An einem Seil wird der Schlitten in die Tiefe gleiten.
Ohne Schlitten geht es runter mit ungefähr 2 Meter pro Sekunde. Und da ist auch ein Bremsmechanismus da dran. Und man kann, wenn der Druckausgleich nicht klappt oder man sich nicht wohlfühlt, einfach kann man bremsen.
Neben Andreas schwimmen 2 Rettungstaucher. Ein Schnellboot steht bereit und ein Rettungswagen wartet am Ufer. Andreas nimmt jetzt noch einen letzten, großen Atemzug. Dann legt er den Kopf in den Nacken und macht ein paar schnelle Bewegungen mit den Lippen, wie ein Fisch. Fast sieht es so aus, als wolle er die Luft hinunterschlucken. Andreas nennt diesen Vorgang Packen.
Das ist zusätzlich, was ich an maximaler Menge Luft, was ich mitnehmen kann. Und ich kann so noch 2,5 Liter mehr mitnehmen. Das heißt, ich tauche ab mit ungefähr 9,5 Liter Luft in der Lunge.
Das reicht ihm für gute 5 Minuten. Dann entriegelt der Schiedsrichter den Schlitten. Auf diesen Moment hat sich Andreas monatelang vorbereitet. Er hat mehrere tausend Euro investiert, um mit seiner Crew nach Ägypten zu kommen. Er hat vor Ort einige Tage trainiert, um sich langsam an die Tiefe heranzutasten. Er hat sogar ein paar Monate die Ernährung umgestellt, damit sein Magen und der Darm kleiner werden und mehr Platz da ist für seine Lunge. Von jetzt an muss alles glatt gehen. Keine Panne am Gerät, keine falsche Selbsteinschätzung. Wenn der Körper anfängt, Warnsignale zu senden, wenn ihm schwindlig wird oder die Ohren schmerzen, dann ist die Katastrophe eigentlich schon da, denn dann muss er abbrechen. Und jeder neue Rekordversuch kostet ihn ein paar hundert Euro zusätzlich.
Also auf Weg nach unten habe ich die Augen zu, da sehe ich gar nichts. Und dann habe ich einen Tauchcomputer an eine Maske, quasi an den Kopf, der ist eingestellt, dass er piept auf 20 Meter. Dann packe ich die Nase zu. Und dann fühle ich meine Backen, weil ich mache den Druckausgleich nicht aus der Lunge heraus, sondern aus der Backen heraus.
Am Anfang muss sich Andreas ausschließlich darauf konzentrieren, dass ihm der Wasserdruck nicht das Trommelfell zerfetzt. Dafür presst er alle paar Sekunden Luft in seine Gehörgänge.
Sag mal so, irgendwann mal wird das schwierig. Ne? Und dann habe ich den Computer, den zweiten, der piept auf 80 Meter, dann habe ich meinen Checkpoint.
Hier könnte Andreas noch einmal umdrehen und einen zweiten Versuch starten. Wenn er tiefer geht, dann kann er frühestens am nächsten Tag wieder tauchen. Der Druck ist jetzt schon 4 bis 5 Mal so groß wie in einem Autoreifen. Der ganze Körper wird zusammengedrückt. Seine Lunge ist nur noch so groß wie eine Zitrone.
Und eine trainierte Lunge kann das aushalten. Ne? Und wenn man auch die ganze Bauchmuskeln und Brustmuskulatur entspannt. Und man darf keine Kontraktionen in der Tiefe haben. Kontraktion ist die Zwerchfellzuckung. Das ist so ein Atemreflex, weil der Körper sagt, atme, atme und ich halte weiter in der Luft an. Und wenn das in der Tiefe passiert, das ist automatisch eine Lungenverletzung. Also das ist wirklich, das sind böse Verletzungen dann halt. Ne?
Viele Apnoe-Taucher sind schon verunglückt unter Wasser. Die Französin Audrey Mestre zum Beispiel. Sie erreichte als erste Frau die 170 Meter. Beim Aufstieg verhakte aber ihr Schlitten. Nach 8 Minuten unter Wasser wurde sie bewusstlos geborgen und starb auf dem Weg ins Krankenhaus. Oder der Österreicher Herbert Nitsch, aktueller Weltrekordhalter mit 214 Metern. Er wollte sich selbst überbieten. Bei 253 Metern ging es ihm noch gut. Beim Auftauchen allerdings war er einen Tick zu schnell. Die Gase in seinem Blut perlten aus, verstopften die Gefäße und führten zu multiplen Schlaganfällen. Er hat nur knapp überlebt. Am unheimlichsten aber ist die Geschichte des arabischen Meisters Adel Abu Halika. Er tauchte vergleichsweise harmlose 70 Meter, kam aber nie mehr zurück. Er ging mit dem Schlitten nach unten, dann muss er den Sicherheitshaken vom Seil gelöst haben und weggeschwommen sein. Seine Leiche wurde nie gefunden. Schuld daran war wahrscheinlich die Stickstoffnarkose, zu Deutsch Tiefenrausch. Auch Andreas hat sie bei anderen Tauchgängen schon einmal kennengelernt.
Also die Stickstoffnarkose bei mir ist so aufgetaucht bei 100 Meter und das ist wirklich wie so richtig besoffen. Man macht auch wirklich blöde Sachen. Das ist gefährlich, sehr, sehr gefährlich und unberechenbar. Und da muss man sich wirklich konzentrieren, zusammenreißen. Wobei das schwerfällt bei der Narkose, weil es eigentlich angenehm ist.
Am Checkpoint muss Andreas deswegen absolut klar und präsent sein. Denn dahinter beginnt für ihn die eigentliche Gefahrenzone. Er verbringt hier nur ein paar Sekunden. Aber wenn er nur das leiseste Anzeichen von Schwindel, Müdigkeit oder Unwohlsein spürt, dann muss er abbrechen. Heute fühlt er sich gut.
Und danach rausche ich weiter und dann kommt dieses Goin, wo der Schnitt dann aufschlägt. Wenn ich unten angekommen bin, dann mache ich die Augen auf. Und das ist, das Meer ist dunkler, aber so richtig, richtig schönes Blau. Und Fische sind manchmal da und das ist einfach traumhaft schöne Farben.
Den anstrengendsten Teil hat Andreas jetzt geschafft. Jetzt greift er nach oben an das Ventil der Gasflasche, die den Ballon an seinem Schlitten füllt.
So, und jetzt geht nach hoch. Und das ist so ein Genießen nach oben. Und es wird richtig schnell und es ist einfach wie Achterbahn fahren. Es ist einfach geil.
Ganz außer Gefahr ist Andreas aber noch nicht. Denn beim Auftauchen dehnt sich seine Lunge wieder aus. Und dadurch kann sich der Sauerstoffaustausch zwischen Blut und den Lungenbläschen umdrehen. Das Blut gibt dann den wenigen Sauerstoff, der noch übrig ist, an die Lunge ab. Und strömt sauerstoffarm Richtung Gehirn. Der Taucher wird dann ohnmächtig, plötzlich und ohne Vorwarnung. Der Rekordversuch ist deswegen nur dann gültig, wenn Andreas nach dem Auftauchen das Oberflächenprotokoll fehlerfrei absolviert. Nach ungefähr 3 Minuten taucht Andreas auf. Er nimmt die Maske ab, legt Daumen und Zeigefinger zu einem Kreis zusammen und sagt, I am okay.
Und selbst dann kann sich der Judge noch mal 30 Sekunden Zeit lassen, weil es ist vorgekommen, das kommt einer hoch, macht die Maske ab, zeigt, I am okay, und dann fällt er in Ohnmacht. Das gilt nicht, ist dann kein Rekord. Also früher war egal, Hauptsache hochgekommen, war ein Rekord, aber heute ist das nicht mehr, damit die Risiken minimiert werden.
Andreas legt also die Arme auf den Ballon und wartet. Und wartet und wartet. Nach 30 Sekunden bekommt er vom Schiedsrichter die weiße Karte. Der Rekord ist gültig.
Das, was ich mache, ist nicht extrem, weil ich bleibe in meinem Rahmen, meine Fähigkeiten. Wenn ich jetzt 150 Meter, 160 angreifen würde, das wäre natürlich extrem. Aber diese 115, was ich gemacht habe, ich habe das zwar vernünftig und gut. Extrem wäre, über die Grenze hinauszugehen. Aber das mache ich nicht.
Das war die 100 über Menschen, die Dinge trotzdem tun. Auch wenn sie den meisten von uns ziemlich unvernünftig scheinen. Redaktion hatte Wolfgang Schiller. Die Stücke waren von Julia Möckel, Verena Specks-Ludwig und Martin Krinner. Technik hatte Christian Wilke und die Online-Redaktion Konstantin Zurawski. Ich bin Stefan Beuting. Schön, dass ihr zugehört habt.
D-Radio Wissen 100.
Wir haben auch nicht gebettelt und gesagt, gib uns irgendwas zu essen, sondern wir haben einfach gefragt, was hast du für Reste?
Raphael hat mir unwahrscheinlich viele Geschichten von seiner Reise erzählt, so viele, dass ich gar nicht alle unterbringen konnte. Unter anderem eine aus Marokko. Da waren er und seine Freunde in einem Restaurant und haben einfach angefangen, die Teller, die da noch auf den Tischen standen, leer zu essen, ohne vorher zu fragen. Als ich das gehört habe, habe ich gedacht, oh, das gibt Ärger wahrscheinlich. Dann ist der Kellner gekommen und hat aber nicht gefragt, Entschuldigung, was soll das? Sondern habt ihr Hunger? Und hat noch mehr Essen gebracht. Und da habe ich gemerkt, wie oft im Gespräch mit Raphael, dass ich Menschen und Situationen völlig anders einschätze als er. Vielleicht auch, weil ich eben immer mit Geldbeutel durch die Gegend gehe.
Ein gewisses Restrisiko ist immer dabei. Jetzt, weil das sind wirklich Tiefen, wo noch keine war oder Tiefen, wo der Person selber nicht war und jeder Körper reagiert anders. Ich sage so, man muss das geschehen lassen, diese Tiefe kommen lassen einfach. Weil wenn man das macht und zu viel Ehrgeiz da ist, dann kommen die Verletzungen. Das ist wirklich, das sind keine schönen Verletzungen in den Tiefen letztendlich. Ne? Also kann bis zu Tode führen.
Eine krasse Geschichte hat mir der Andreas Papp noch erzählt. Wenn der trainieren geht in seinem Tauchcenter dort in Siegburg, dann haben die dort ein Tauchbecken, wo so eine antike Tempelanlage drin aufgebaut ist. Und in der Mitte schwimmt so ein Plastikhai rum und da können die eben tauchen trainieren. Und manchmal machen sich die einen Spaß und legen sich einen Bleigürtel mit 20 Kilo Blei um die Hüften und springen ohne Flossen ins Wasser rein und werden dann auf 20 Meter Tiefe runtergezogen und haben keine Chance mehr, diese 20 Kilo irgendwie schwimmend nach oben zu bringen. Das heißt, die holen einmal Luft, gehen runter auf 20 Meter und müssen dann mit 20 Kilo Blei an den Wänden nach oben klettern. Und ja, das verstehen die unter Spaß.
Ich habe ja erzählt, dass ich in Immerath geboren bin, mich aber sonst wenig mit dem Ort verbindet. Das stimmt aber nicht ganz. Ist mir aber auch erst wieder eingefallen, als ich vor dem verrammelten Laden stand. Meine Oma war besessen von der Eistorte aus der Immerather Bäckerei Terhardt. Zu jedem großen Fest im Rheinland, vor allem Namenstag und Kirmes, musste so ein Ding geholt werden. Unser Dorf war so 20 Kilometer weit weg und mein Vater hat sich jedes Mal total aufgeregt über die 40 Kilometer für den blöden Kuchen, der zugegeben wirklich sehr lecker war.
Die Leute standen sonntags Schlange.
Ja. Und was für Kennzeichen? Dürenberger, was wir gerade gesagt haben. Alles Gladbach, die Kampfe. Selbst Lothar Matthäus soll die mal eingekauft haben.
Tja, leider kein Tipp mehr für euch. Die Bäckerei Terhardt gibt es nämlich in Immerath neu nicht mehr.
D-Radio Wissen 100. Jeden Freitag ab 18.15 Uhr.